kein Mensch lebt freiwillig auf der Straße. Das ist das, was ich als Straßensozialarbeiter tagtäglich feststellen muss. Und deswegen ist es wichtig, Forderungen zu stellen nach dem Menschenrecht auf Wohnen, dass wir das mehr in den Fokus setzen.
Das sagt Johann Grassoff. Er ist Straßensozialarbeiter und kümmert sich um obdachlose Menschen in Hamburg. Moin, mein Name ist Niklas Rabe. Und Sie hören den Podcast Mitmenschen der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hier besuche ich Menschen, die sich in Hamburg für ihre Mitmenschen einsetzen. Für diese Folge habe ich mich mit Johann unter der Kennedy-Brücke getroffen und über das Leben auf der Straße gesprochen. Wer Johann ist, hören Sie jetzt.
Sein Arbeitsplatz, Hamburgs Straßen. Johann Grassoff ist Straßensozialarbeiter.
Man trifft jeden Tag ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien. Es wird mir immer deutlich, dass Obdachlosigkeit jeden treffen kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es auch Hilfe vor Ort gibt. Und das machen wir als Straßensozialarbeiter jeden Tag.
Klassisch 9 to 5 gibt's bei ihm nicht. Mal früh morgens, mal abends, wenn die Stadt ruhig wird. Flexibel eben.
Wir unterscheiden so ein bisschen zwischen Straßensozialarbeit vor Ort, das heißt, wir sprechen die Menschen an und halten uns mit ihnen und bieten Hilfe an und wir machen auch ganz viel Begleitung. Das heißt, dadurch ist der Tag manchmal ein bisschen strukturiert, aber eigentlich kann jede Minute ein Anruf kommen, entweder von einer obdachlosen Person selber oder auch von Passanten, dass ein Mensch gibt, der Hilfe benötigt und da muss ich ganz schnell umplanen. Das heißt, ich muss unheimlich viel improvisieren.
Den Job macht er nicht allein.
Nee, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Wir sind zu zweit unterwegs, also meine Kollegin und ich. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, weil wir treffen ja auch unterschiedliche Menschen und manchmal klappt die Verbindung nicht zu mir so gut. Dann spricht meine Kollegin mit der Person oder auch andersrum. Und wir sind dann natürlich auch nachts unterwegs an Orten, wo man vielleicht auch gar nicht alleine sein möchte. Und deswegen sind wir immer zu zweit unterwegs.
Die Schicksale teils hart, das Leben auf der Straße rau. Was er mitbringt?
Ich glaube, Empathie ist das, was ich als erstes nennen würde. Sich in die Menschen hineinzuversetzen und auch zu verstehen, was deren Perspektive ist.
Und dabei sich selbst nicht aus den Augen verlieren. Halt dafür gibt ihm.
Im Alltag ist es natürlich meine Familie, das ist völlig klar. Aber ich finde schon, die Arbeit nimmt natürlich einen großen Anteil im Alltag ein. Und deswegen ist mir die Arbeit auch sehr, sehr wichtig. Und die Rückmeldung der obdachlosen Menschen gibt mir auch Halt.
Johann Grassoff, heute im Gespräch bei Mitmenschen.
Hallo Johann.
Ich grüße herzlich.
Schön, dass wir uns hier treffen konnten. Eigentlich ein sehr idyllischer Ort. Wenn ich jetzt nach rechts gucke, sehe ich die Alsterfontäne, das Rathaus. Wenn ich jetzt nach links gucke, sehe ich die Außenalster. Wir haben typisches Hamburger Wetter, leicht nieselig, ein bisschen windig. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir verkriechen uns mal hier vor dem Schutz des Regens unter die Brücke. Und sitzt jetzt unter der Kennedy-Brücke. Im Hintergrund hört man wahrscheinlich jetzt gerade die S-Bahn fahren.
Es ist laut, richtig.
Es ist laut, genau. Und was mir jetzt sofort auffällt, unter der Kennedy-Brücke vielleicht wahrscheinlich für viele ein Begriff und auch ein Ort, den sie vielleicht mit Obdachlosigkeit verbinden. Und ich gucke jetzt rüber und sehe dort die Zelte, die wahrscheinlich viele aus der S-Bahn kennen, wenn sie an der Kennedy-Brücke vorbeifahren. Und wir stehen aber auf der anderen Seite und hier sind gar keine Zelte.
Ja.
Wie kommt das?
Wir stehen ja bei einer Bezirksgrenze und wir merken, dass das Thema Obdachlosigkeit in den Bezirken ganz unterschiedlich angegangen wird, obwohl wir in einer Stadt sind. So, und der Bezirk Mitte duldet seit vielen Jahren die Zelte unter der Kennedy-Brücke. Aber der Bezirk Eimsbüttel ist da ein bisschen rigoroser zum Beispiel. Also das ist etwas, was wir auch in unserer täglichen Arbeit feststellen, dass die Bezirke ganz, ganz unterschiedlich damit umgehen.
Ja. Du als Straßensozialarbeiter, wo bist du aktiv?
Also mein Arbeitsplatz ist die Straße, kann man ja meine Berufsbezeichnung ablesen, aber wir sind immer zu zweit, also ich arbeite nicht alleine, sondern mit meiner Teamkollegin Delia hier in der Hamburger Innenstadt. Und die Kennedy-Brücke gehört dazu, mitten im Zentrum. Wir starten meistens am Hauptbahnhof, kennen alle die Mönckebergstraße, Spitalerstraße, Rathausmarkt bis zum Michel, haben wir ein fest zugeordnetes Arbeitsgebiet. Das hat sich so historisch entwickelt. Das heißt, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten hier immer unterwegs sind und obdachlose Menschen unterstützen.
Und was ist deine klassische Aufgabe als Straßensozialarbeiter für obdachlose Menschen?
Also wir haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Wichtig ist, dass wir aufsuchend tätig sind, dass wir zu den Menschen hingehen in ihre Lebenssituation, dort, wo sie sich nun mal aufhalten, nämlich im öffentlichen Raum. Wir suchen das Gespräch. Wir stellen uns vor, wir informieren zum Beispiel über das Hilfesystem, also wo kann man essen, wo kann man eine Tagesaufenthaltsstätte finden, wo kann ich eine Postadresse öffnen, all die Themen, die wichtig sind, für obdachlose Menschen den Alltag zu überstehen. das funktioniert natürlich nicht immer sofort im Erstkontakt, sondern wichtig ist bei unserer Aufgabe, dass wir den Menschen immer kontinuierlich Vertrauen aufbauen, eine Art Beziehungsarbeit leisten. Und dann machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen, dass die Menschen auch mit uns zusammenarbeiten wollen und nicht andersrum.
Aber Vertrauen ist das Kern deiner Arbeit, oder?
Das ist das A und O. Und gerade bei obdachlosen Menschen, die sind am Anfang zu Recht sehr, sehr skeptisch, weil sie nicht einschätzen können, was wollen wir eigentlich von denen, weil sie schon so häufig im Hilfesystem ja auch schlechte Erfahrungen gesammelt haben und müssen uns erstmal einschätzen. So. Und da ist es auch wichtig, dass wir gar nicht sofort immer so problemzentriert unterwegs sind, sondern wir stellen uns vor und sagen, hey, hast du mal Lust, mit uns einen Kaffee zu trinken? Man unterhält sich über den letzten Sieg von St. Pauli, über HSV, also ganz alltägliche Dinge, spricht man über Gott und die Welt und so entsteht so peu à peu ein Vertrauensverhältnis und dann kommt man relativ schnell auch, wo Unterstützung benötigt wird.
Wenn ich jetzt spontan an Obdachlosigkeit denke, habe ich irgendwie sehr ein klassisches Bild von einem Obdachlosen im Kopf. Ist das so oder wen triffst du auf der Straße an?
Ja, da sprichst du ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Das Bild der obdachlosen Menschen in Hamburg oder in ganz Deutschland hat sich verändert. Und zwar stellen wir seit vielen Jahren fest, dass die Menschen jünger geworden sind. Also wir treffen Menschen an, sagen wir mal, ab 16 auf der Straße vermehrt. Aber auch weiblicher, ein weibliches Gesicht und natürlich das Thema Internationalität. Also viele Menschen, zum Beispiel aus Polen, Rumänien, Bulgarien, aber auch aus dem Baltikum, treffen wir auf der Straße an. Und es ist halt nicht mehr der klassische Obdachlose, den wir so alle im Kopf haben, der auf der Bank sitzt mit seiner Wodkaflasche, mit seinem Schlafsack und seinem Rucksack, sondern es hat sich stark verändert. Und da mussten wir uns auch drauf einstellen. Und Delia und ich, wir sprechen zum Beispiel verschiedene Fremdsprachen. So, also ich spreche Russisch und Delia spricht muttersprachlich Rumänisch. Und das ist sehr, sehr wichtig bei unserer Arbeit geworden.
Du bist ja aber nicht nur auf der Straße aktiv, also du bist auch schon auf der Straße aktiv, aber wo ist denn dein Büro? Also bist du auf der Straße oder... So, es gibt da Sachen, die man auch im Büro machen muss, oder?
Ey, das ist richtig. Ich hatte am Anfang gesagt, mein Büro ist die Straße. Also es ist schon so, dass der überwiegende Teil unserer Arbeit auf der Straße stattfindet. Aber natürlich ist ein Büro obligatorisch. Und unser Büro ist im Diakoniezentrum für Wohnungslose in Eimsbüttel. Dort sind 4 Projekte unter einem Dach. Und auch wir als Straßensozialarbeiter haben dort ein Büro. Wir bieten dort eine offene Sprechstunde an zum Beispiel, arbeiten aber auch ganz eng mit der Tagesaufenthaltsstätte dort oder auch mit dem Mitternachtsbus und mit unseren anderen Kolleginnen dort zusammen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir versuchen auch die Menschen aus der Innenstadt natürlich auch bei uns anzudocken im Diakoniezentrum für Wohnungslose, weil man dort zum Beispiel auch eine Postadresse eröffnen kann, was sehr, sehr wichtig ist, weil man mit einer Postadresse erst die ganzen Anträge beim Jobcenter stellen kann. Man kann mit einer Postadresse auf Wohnungssuche gehen, auf Arbeitssuche, man kann ein Bankkonto öffnen und so weiter. Also ganz viele Themen. Und wichtig ist auch, dass man dort zum Beispiel auch duschen kann, weil das Leben auf der Straße ist sehr, sehr schwierig und da ist natürlich Hygiene sehr, sehr wichtig. So, das heißt, ein Teil unserer Arbeit halten wir uns natürlich auch im Büro auf, wir müssen Abrechnungen machen, Berichte schreiben und so weiter. Aber eigentlich sage ich immer, und so ist es auch, unser Büro ist die Straße. Wir sind sehr viel mit unserem Diensthandy unterwegs. Wir schreiben viele E-Mails, machen viele Anrufe von der Straße aus. Genau, das ist, würde ich sagen, so ungefähr 80-85% sind wir auf der Straße unterwegs.
Und was sind da so die Themen der Menschen? Also was tust du für die?
Ist natürlich ganz unterschiedlich, weil jeder Mensch auch unterschiedlich ist und jeder hat auch unterschiedliche Unterstützungsbedarfe. Aber letztendlich geht es im ersten Schritt immer darum zu schauen, wie können wir am besten die Menschen unterstützen? Und das fängt erstmal mit Informationen an. Ich hatte gesagt, ne, wo kann ich duschen, wo kann ich einen Schlafplatz finden? So, aber wir bieten auch Begleitung an. Also die Menschen sagen, ich war gestern im Jobcenter, ich wurde dort sofort wieder rausgeschickt, ich durfte meinen Antrag nicht anschicken. Johann, Delia, könnt ihr mitkommen? So, also wir begleiten in ganz viele Institutionen, Jobcenter, Krankenhaus, Beratungsstellen, immer wenn das gewünscht ist. Und da ist es aber auch wichtig zu sagen, da richten wir uns nach den Menschen selber. Das heißt, wenn wir uns einmal verabreden und das klappt nicht, dann verabreden wir uns das zweite, dritte, vierte Mal und irgendwann wird es dann schon klappen. Also wir richten uns nach dem Tempo der Menschen. Was wir grundsätzlich auch machen, ich würde sagen, ist Nothilfe. Mhm. Das heißt, wir werden häufig auch von Passanten oder von der Polizei oder auch von Geschäftsleuten gerade in die Innenstadt gerufen, die sagen, hier liegt eine obdachlose Person auf der Straße, könnt ihr mal vorbeischauen und könnt ihr unterstützen. Wenn es dann wirklich ein Notfall ist, raten wir immer jetzt natürlich den Rettungswagen zu rufen. Ja. Aber das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, dass Menschen sich an uns wenden und sagen, hier ist eine Person, die ist mir aufgefallen, könnt ihr mal Hilfe anbieten. Also das kommt auch relativ häufig vor.
Was würdest du jetzt jemanden raten, der durch die Innenstadt geht, einen obdachlosen Menschen sieht und denkt, irgendwie, dem geht es jetzt nicht gut, ich möchte dem helfen. Was kann ich machen?
Also das Erste ist immer natürlich die Menschen auch anzusprechen. und nicht über deren Kopf zu entscheiden. Also wir haben häufig schon den Impuls zu helfen, das ist sehr, sehr gut. Das hat Corona auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass eine große Hilfsbereitschaft auch gegenüber obdachlosen Menschen da ist. Und da ist die Innenstadt eigentlich sehr exemplarisch gewesen, weil alle sind zu Hause geblieben oder mussten zu Hause bleiben, weil man sich nicht anstecken kann. Und in der Mönckebergstraße und in der Spitaler Straße sind nur arme und obdachlose Menschen sichtbar übrig geblieben. Und das war schon sehr, sehr extrem. Das heißt, der erste Schritt ist, die Menschen anzusprechen und zu fragen, wie kann ich denn helfen? So, und manchmal hilft auch nur ein Gespräch und nicht einfach zum Beispiel nur einen Kaffee hinstellen oder einen Tee hinstellen, sondern immer vorher fragen, ob sie überhaupt einen Kaffee wollen. Und wenn die Person zum Beispiel nicht ansprechbar ist, sofort den Rettungswagen oder die Polizei zu rufen. Und so entstehen auch ganz viele positive Kontakte und auch Beziehungen, auch von den Passanten zu den Menschen. Aber jeder hat natürlich auch eine Hürde, überhaupt die Menschen anzusprechen. Deswegen ist das Hinsehen so wichtig, ja, und dann das Ansprechen.
Du hast gerade Gespräch gesagt, was du ja als ganz wichtig erachtest. Du bist ja auch beim Mitternachtsbus unterwegs, da ist ja das Gespräch auch ein wichtiger Part. Was machst du beim Mitternachtsbus als Straßensozialarbeiter in einem Ehrenamtsprojekt?
Also es ist sehr wichtig, dass wir als Straßensozialarbeiter auch beim Mitternachtsbus mitfahren, weil gerade in der Innenstadt sich die obdachlosen Menschen zu unterschiedlichen Uhrzeiten auch aufhalten.
Ja.
Und da ist es wichtig, dass wir, der Mitternachtsbus fährt ja am Abend, dass wir dort vor Ort sind und so kommen wir auch mit ganz anderen Menschen ins Gespräch. Und der Mitternachtsbus ist eine Art Brückenbauer, das heißt, wir fahren ja nicht jede Nacht mit dem Mitternachtsbus mit, sondern ein- bis zweimal im Monat. Und häufig melden dann die Kolleginnen und Kollegen, wir haben dort die Person angetroffen, die benötigt Hilfe und wir kommen am nächsten Tag dann vorbei. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der Mitternachtsbus hat natürlich nochmal eine entscheidende Rolle. Obdachlosigkeit hat ja auch ganz viel mit Einsamkeit zu tun. So, und da ist es wichtig, dass die Menschen merken, es sind Hilfsprojekte wie der Mitternachtsbus oder wir als Straßensozialarbeiter da, die auch immer ein offenes Ohr haben. So, und dementsprechend kommt man so abends auch noch mal ein bisschen besser in den Kontakt. Der Mitternachtsbus gibt ja auch was zu trinken aus, was zu essen. Das löst manchmal so ein bisschen die Stimmung, ein bisschen besser in Kontakt zu kommen. Und wir merken einfach, dass es wichtig ist, abends auch mit dem Mitternachtsbus unterwegs zu sein.
Wenn wir so ein bisschen zurückschauen auf die letzten beiden Lockdowns, da würde ich sagen, dass ja in der Corona-Zeit in der Obdachlosenhilfe oder in der Hilfe für obdachlose Menschen ja was sehr Besonderes passiert, was wir alle, glaube ich, so gar nicht erwartet hätten mit dieser Hotelunterbringung. Magst du das vielleicht einmal ein bisschen erklären, was da passiert ist?
Ja, sehr gerne. Das ist wirklich ein super Projekt gewesen, weil ich merke immer wieder bei meiner Arbeit auf der Straße, dass das Ziel ist natürlich, die Menschen ins Hilfesystem zu integrieren und auch zu begleiten. Und viele Menschen scheitern aber am Hilfesystem. Die scheitern nicht an sich selber, sondern am Hilfesystem und auch zum Beispiel an der, wie die Unterbringung hier in Hamburg gestaltet wird. Es sind häufig Massenunterkünfte, wo sie mit vielen Menschen auf ein Zimmer schlafen müssen. Das wollen viele Menschen nicht, weil sie auch davor Angst haben, zum Beispiel jetzt sich mit Corona anzustecken, ja, oder auch vor Gewalt oder Diebstählen, was ich alles sehr, sehr gut nachempfinden kann. Und Anfang März 2020 hat uns ja der Lockdown alle überrascht.
Ja.
So, und obdachlose Menschen konnten sich halt kaum schützen. Durch eine Großspende ist es möglich gewesen, ganz schnell Hotels anzusprechen, die sich auch von sich aus selber gemeldet haben und dort dann in Einzelzimmern obdachlose Menschen unterzubringen. Und wir haben da sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht, weil ich arbeite jetzt seit über 7 Jahren auf der Straße und ich habe viele Menschen, die das Hilfesystem bisher ablehnen oder schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Und die konnte ich morgens antreffen. Ein Beispiel ist, wir haben einen Herrn bei der St. Petri-Kirche angetroffen, morgens um 8 Uhr, ich und meine Kollegin, und wir haben gesagt, hey, wir haben da ein Zimmer im Hotel. Und der ist sofort mitgekommen.
Ja.
So, und das ist das Schöne gewesen, dass die Menschen dieses Angebot sofort angenommen haben. Und das Wichtige war eigentlich die Privatsphäre, weil das fehlt auf der Straße, weil man 24 Stunden halt immer sichtbar ist und in den Massenunterkünften halt auch keine Privatsphäre hat, wo man sich sicher fühlt. Und das haben wir 2 Hotelunterbringungen jetzt organisieren können, ja, während der Lockdowns, und wir konnten jetzt über 300 Personen jeweils in den Hotels unterbringen. Und es war schön zu sehen, wie die Menschen sich dort auch, ja, ausruhen konnten und wie wir auch besser mit den Menschen zusammenarbeiten,
ja,
konnten, was auch total logisch war.
Also gibt es langfristige Erfolge daraus?
Ja, natürlich. Also wir konnten viele Menschen ins Hilfesystem integrieren. Wir haben Wohnungen gefunden, wir haben Arbeitsplätze gefunden. Wir haben aber auch ganz klein angefangen, Personalausweise installiert und Anträge gestellt. Und auf der Straße ist das immer sehr, sehr schwierig, weil die Menschen müssen immer schauen, wo schlafe ich, wo esse ich. Da steht der Alltag im Vordergrund. Und als sie dieses Zimmer hatten, konnten sie sich ausruhen und waren auch sehr viel bereiter, von sich aus auch selber zu sagen, hey Johann, ich möchte jetzt eigentlich endlich den Antrag stellen beim Jobcenter oder ich möchte jetzt auf Wohnungssuche gehen oder eine Therapie machen oder ich möchte Kontakt zu meiner Familie aufnehmen. Und das A und O war dieses Einzelzimmer.
Und wie haben die Hotels reagiert? War es schwer, Hotels zu bekommen, die davon zu überzeugen?
Es war natürlich so, dass wir auch Aufrufe gestartet haben und am Ende haben sich 10 Hotels gemeldet. Einige waren am Anfang ein bisschen skeptisch, weil sie so auch gängige Vorurteile gegenüber obdachlosen Menschen hatten. Die würden das Zimmer zerstören und so weiter und so fort. Aber das konnten wir jetzt im Nachhinein nicht feststellen, sondern eher im Gegenteil, die Hotelbesitzerinnen und Besitzer waren begeistert auch von den Gästen selber und haben auch häufig gesagt, sie haben gar keinen Unterschied gemerkt zu den normalen Gästen. So, und haben auch gesagt, wir können hier selber ganz viele Anekdoten erzählen über ganz normale Gäste, die hier Dinge mitnehmen und die Zimmer zerstören. Deswegen sind obdachlose Menschen da gar nicht besonders gewesen. Und wir haben jetzt weiterhin Hotels, die bereit sind, in Notfällen obdachlose Menschen unterzubringen. Und da sind ganz gute Kooperationen entstanden.
Also auch weit über das Projekt, welches immer zeitlich begrenzt war, hinaus, bis heute.
Bis heute, das ist natürlich zeitlich begrenzt gewesen, weil natürlich die Spenden dann ausgegangen sind, das muss man so deutlich auch sagen. Und uns ist es nicht gelungen, dass die Stadt Hamburg bei diesem Projekt mit eingestiegen ist, was wir sehr, sehr, sehr schade fanden. So wichtig ist, dass die dadurch jetzt diese Kooperation mit den Hotels weiterhin läuft und wir in Notfällen auch Menschen weiterhin in Einzelzimmern unterbringen können.
Und das wird aber auch durch Spenden weiterfinanziert?
Das kann leider nur durch Spenden finanziert werden, ja.
Also da sieht man, welche Wirkung Spenden erzeugen können.
Ja, ja. Und das ist auch wichtig, natürlich auch fachlich würde ich sagen, dass wir gemerkt haben, dass wir weiterhin auch diese Forderung, die ja nicht neu ist, das Winternotprogramm zum Beispiel, dass es kleinere Standorte geben muss, dass es keine großen Mehrbettzimmer gibt, dass wir Einzelzimmer, wie wichtig das ist, auch für die Situation obdachloser Menschen hier in Hamburg.
Wenn du jetzt entscheiden könntest, wie sähe die Obdachlosenhilfe in Hamburg aus?
Ich habe da ein paar Wünsche, das ist völlig klar. Ich fordere eigentlich, wie so viele Kolleginnen und Kollegen, einen Paradigmenwechsel.
Ja.
Und Paradigmenwechsel heißt eigentlich, und da nehme ich immer als Beispiel Finnland, Helsinki, es muss Housing First hier in Hamburg durchgesetzt werden. Das heißt, dass die Menschen, wenn sie auf der Straße landen, zuerst einen Wohnraum bekommen und dann Hilfe und Unterstützung bekommen. Im Moment ist es genau andersrum. Die Menschen müssen sich durch das Hilfesystem kämpfen. Notunterkunft, Wohnunterkunft, Therapie und am Ende steht die eigene Wohnung. Wir wissen, in Hamburg einen bezahlbaren Wohnraum zu finden, gerade für obdachlose Menschen, die sowieso auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diesem Konzept weiter widmen und dass wir eine Gesamtstrategie entwickeln. Die gibt es in Hamburg aus meiner Sicht nicht.
Ja.
Dass wir sagen, wo wollen wir eigentlich 2030 hin?
Ja.
So, und da müssen sich die Stadt Hamburg und die Wohlfahrtsverbände wieder an einen Tisch setzen und das zusammen entwickeln. Und ich finde auch wichtig, dass man immer mehr die Menschen ja selber auch anhört. Also die Betroffenen, die auf der Straße leben, weil das sind die Expertinnen und Experten in ihrer Lebenssituation. Und die können ganz genau auch schildern, warum sie nicht in eine Massenunterkunft gehen, warum sie Schwierigkeiten haben mit dem Jobcenter oder was sind die Hürden und Barrieren auf der Straße. Das heißt, mehr Partizipation auch der betroffenen Menschen. Und der nächste Schritt ist natürlich auch uns als Expertinnen und Experten auch mehr mit ins Boot zu holen.
Da kannst du noch mal so kurz fassen, warum die Menschen eigentlich überhaupt auf der Straße leben?
Klar, also das sind natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Wir haben in Deutschland immer so ein Bild im Kopf, dass kein Mensch muss in Deutschland auf der Straße leben.
Ja.
Das kann ich nicht bestätigen. Also ich kenne keinen Mensch, der freiwillig auf der Straße lebt. Und die Gründe sind eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir unterscheiden jetzt, das klingt jetzt sehr fachlich, aber zwischen strukturellen und individuellen Gründen und häufig ist das eine Kombination aus beiden. Und was wir in Deutschland immer sagen, dass die Menschen selber schuld sind und freiwillig auf der Straße leben, das steht im Vordergrund. Wir vergessen aber so ein bisschen, dass gerade in den Großstädten der bezahlbare Mietraum, also Wohnraum, ist weniger geworden, die Mieten steigen, Arbeitslosigkeit spielt eine Rolle, Schuldenproblematik, all das sind strukturelle Probleme, die dazu führen, dass die Menschen ihre Wohnung verlieren oder keine neue finden.
Ja.
Und das ist dann häufig auch gekoppelt mit natürlich Krankheit oder auch, dass der Ehepartner oder Ehepartnerin stirbt und so weiter und so fort. Deswegen sind die Gründe so, so unterschiedlich und deswegen muss es auch ganz unterschiedliche Lösungsstrategien geben, zum Beispiel junge Menschen oder auch Frauen auf der Straße anzusprechen.
Ich kann ja so ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen geadelt, weil ich stehe ja hier gerade mit einem Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft unter der Kennedy-Brücke.
Ja.
Mitten in Hamburg. Du hast eben so schön gesagt, der kleine Hansi Flick, aber wahrscheinlich hast du ein geringeres Trainerstab als Hansi Flick. Weil ich hast schon eine Pressekonferenz gegeben.
Noch nicht, aber es ist richtig, ich bin der Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft für wohnungslose Menschen im Straßenfußball, so heißt es komplett. Ist so ein bisschen entstanden, weil wir im Diakoniezentrum für Wohnungslose Obdachlose in Eimsbüttel, das liegt direkt an einem Sportplatz. Und wir haben dann damals entschieden, dass wir einmal in der Woche Fußballtraining anbieten. Also das heißt, wir haben auch ein Hamburger Fußballteam. Und es gibt in ganz Hamburg regionale Vereine, die Straßenfußball für wohnungslose Menschen anbieten.
Ja.
Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine deutsche Meisterschaft, regionale Turniere und ein Schritt weiter ist der Homeless World Cup, also die Weltmeisterschaft. Und da tritt Deutschland schon seit vielen Jahren an und ich bin seit 2018 dort der Bundestrainer. Und zuletzt waren wir 2019 in Cardiff in Wales mit einem kleinen Team. Ich muss quasi jedes Jahr ein Team auswählen von 8 Spieler oder Spielerinnen. Und mit denen haben wir dann Trainingslager und fahren dann zu den jeweiligen Turnieren und treffen dort auf 60 bis 80 Mannschaften aus der ganzen Welt. Und das Besondere daran, alle Menschen sind wohnungslos.
Ja.
Und das ist ein ganz besonderes Feeling auch für die betroffenen Spieler und obdachlosen Menschen selber, weil sie quasi auch merken, sie sind nicht alleine. Und das stärkt auch ganz stark den Selbstwert. Also ich merke, wenn wir immer von so einem Turnier wiederkommen, was so ein Pokal oder so eine Medaille ausmachen kann. Leider ist aufgrund von Corona die letzte Weltmeisterschaft in Helsinki ausgefallen, aber ich hoffe, dass im Jahr 2022 die nächste wieder stattfindet.
Also die findet jedes Jahr statt, nicht alle 4 Jahre.
Genau, die findet jedes Jahr statt und jedes Jahr in ein anderes Land. Vor Cardiff waren wir in Mexico City, was natürlich auch ganz toll ist, auch für die Spieler selber.
Ja. Nochmal persönlich zu dir, was treibt dich an, was motiviert dich, dich für diese Menschen so einzusetzen?
Also letztendlich sieht das alles immer so aus wie ein roter Faden, aber ich bin damals nach der Schule zu einem Partnerprojekt des Mitternachtsbusses nach St. Petersburg gegangen, habe dort mein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht und habe dort ein Jahr mit obdachlosen Menschen zusammenarbeiten dürfen. Das war sehr prägend, das hat mich sehr bewegt auch und hat mich zu dem Schluss gefasst, mich weiter mit diesem Thema oder auch mit den Menschen zu befassen. Habe dann erstmal angefangen, Soziologie zu studieren und Osteuropa-Studien und habe immer nebenbei so ehrenamtlich in der Obdachlosenhilfe in Hamburg und in Berlin später gearbeitet und habe meine Abschlussarbeiten dazu geschrieben und geforscht über Diskriminierung und Ausgrenzung von obdachlosen Menschen in Russland, in St. Petersburg. Habe mich länger dort aufgehalten und Interviews geführt und bin dann quasi zufällig über das Jobangebot des Diakonischen Werkes 2014 gestolpert, dass sie einen Straßensozialarbeiter suchen. So, und das hat mich sofort angesprochen, weil ich genau in dem Themenfeld sowieso mich schon begegnet habe. Und seitdem arbeite ich als Straßensozialarbeiter und mir macht das sehr, sehr viel Spaß, immer jeden Tag mit den Menschen unterwegs zu sein, unterschiedliche Menschen zu treffen und auch deren Lebensgeschichten kennenzulernen. So, und das ist etwas sehr, sehr Schönes, obwohl die Thematik ja an sich, muss man ja sagen, was sehr, sehr Trauriges ist und auch sehr für die Stadt Hamburg sehr, sehr skandalös ist, muss man so deutlich sagen.
Meine Abschlussfrage, die ich auch dir gerne stelle, was ist für dich oder wann war für dich ein guter Arbeitstag?
Wenn ich sehe, dass die Menschen wieder Mut gefasst haben, Kraft geschöpft haben, die Wege zu gehen, die nicht einfach sind und wir den Menschen manchmal einen Stups geben, aber auch zu den schwierigen Situationen immer vor Ort sind und dann 2, 3 Schritte vorwärts gehen, 4 zurück und trotzdem weiterhin da sind und die Menschen dann am Ende auch sagen können, hey, schön, Johann, dass du da gewesen bist oder da bist.
Ich sage, schön, dass du für die Menschen da bist. Schön und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast und dir alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben interessante Eindrücke gewinnen können. Wenn Sie mehr wissen oder auch helfen möchten, klicken Sie rein. mitmenschlichkeit.de